Wollen wir?
Drückst du mal Rekord? Ah, läuft schon.
Läuft schon.
Kann das immer so anfangen.
Ich denke, wir sollten immer so anfangen, unsere Show.
Aber ich glaube, jetzt nach Hause.
So, dumm. Oh, was hast du denn heute für ein Bierchen? Wir machen gleich am Anfang eine Parodie.
Auf unseren Lieblingspodcast drückst du mal Rekord mit Martina Brandl und Martin Rosenjaten.
Martin
Rosen. Du bist Martina, ich bin Martin. So, mach mal Martina.
Ich weiß auch nicht. Was hast du denn heute für ein Bierchen?
Darf ich den Namen nicht sagen? Ein leckeres Bierchen. Nee, das ist Hallervorden, das ist nicht Martin.
Ja, wir trinken ja hier mal ein Kellerbier. Ja, also ich habe mir ja heute schon was Schönes überlegt.
Ja,
wir haben ja schon einen Zettel gemacht. Beim letzten Mal haben wir ja so durcheinander geredet.
Aber heute nicht so nah ans Mikrofon, Schatz. Das ist zu nah. Ich hab dir extra die Schallschutzmauer aufgebaut.
Ja, richtig. Mein Mann sitzt mir ja gerade gegenüber und wir haben gerade eine richtig gute Zeit hier. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
Ich gehe jetzt nach Hause. Ach, ich bin ja zu Hause. So, das ist zu intern, Thomas.
Das ist jetzt zu intern. Ich muss aber jetzt mal gleich einen Gruß an die beiden losschicken, an unseren Schwestern-Podcast. Und ich darf das, also ich werde es dir hinterher sagen, wenn wir das hier aufgenommen haben. Der Martin Rosengarten hat sich nämlich verliebt in den Song Autokino. Ich habe ja vorige Woche das neue Lied rausgebracht. Und er hat sich jetzt rangesetzt und hat einen Remix davon gemacht. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dieser Remix ist so geil, dass ich da jetzt mit...
Kann man den denn hören?
Nee, noch nicht, weil ich einiges damit vorhabe. Vielleicht schicke ich ihn dir nachher mal. Aber jedenfalls, der hat einen Remix gemacht und der ist so genial. Und jetzt habe ich den Salat, jetzt habe ich eine Menge Arbeit damit. Aber das wird sich lohnen. Also liebe Grüße nach Geislingen an der Steige.
Ganz lieben Gruß. So, mein Lieber, lass uns mal über zwei Sachen direkt, bevor wir in medias res gehen, also an das Thema, über das wir heute reden wollen. Du hattest noch ein Thema, über das du sprechen wolltest, denn irgendjemand hatte Geburtstag.
Oh Gott, wer hatte denn noch Geburtstag? Ach so, natürlich, das war aber Anfang Mai schon. Das hatten wir beide verpennt. Der großartige Conny Plank hatte seinen 80. Geburtstag am 3. Mai und da lief... Hätte er gehabt. Er ist leider 1987 gestorben, viel zu jung. Und es lief jetzt eine Dokumentation, das habe ich dir ja geschrieben, bei der ARD, die wirklich absolut fantastisch war und wo man nochmal ganz klar gesehen hat, was für einen Einfluss dieser geniale Produzent hatte. Der hat ja angefangen mit Can und mit Krautrock und auch mit Kraftwerk und solchen Geschichten. Und das ging dann hin bis zu Ultrafox, also Vienna. Da hat er eigentlich mehr oder weniger den gesamten Sound und auch das Arrangement für diesen Song kreiert. Ja. Weil Mitch Ure von Ultrafox hatte das komplett anders geplant. Und alle kamen dann nach Wolperath, das ist ja irgendwie bei Köln, ne?
Irgendwo so ein Kaff im Bergischen, glaube ich,
Im Bergischen und alle waren sie da, ne? Alle Eurythmics und.
Ja, Eurythmics und Herr Bowie und Herr Ino waren auch da.
Herr Ino war
aber,
auch da.
Sind aber nach Hause geschickt worden, weil angeblich die Frau von Conny Plank gesagt hat, nee, hier solche Drogis kommen mir hier nicht rein.
Also Conny Plank sagte, dass sich eben The Cars und auch YouTuber ihm gemeldet haben, aber er sagte dann, ich kann damit nichts anfangen und ich sehe da nichts. Und das war, glaube ich, genau das Ding. Conny Plank war ein wirklich besessener Musiknerd, der sich wirklich in die Musik hat reinfallen lassen. Er hat ja auch Gianna Nannini produziert zum Beispiel. Also dieses
weiter singen können wegen GEMA.
Ach so, stimmt. Genau, also jedenfalls, glaube ich, ihren größten Hit. Und er hat sich wirklich dann...
Ein Lied über den unmöglichen Hund.
Genau. Ich sag so,
Bello Impossibile. Kann man mal machen.
Bello Impossibile. Ja. Jedenfalls, er hat sich da immer in die Musik total reinfallen lassen und ist da total aufgegangen und hat eben wirklich alles gemacht, von deutsch-amerikanische Freundschaft bis hin zu Gianna Nannini und Ultrafox und so. Und hat da wirklich Eurythmics, hat die großen Hits am Anfang gemacht von Eurythmics. Also wirklich ein irrer Typ.
Es gab mal einen sehr schönen und ausführlichen Artikel über Conny Plank im deutschen Rolling Stone.
Ja.
Auch, und da war das auch diese Bowie-Begebenheit und so. Und er hat eins meiner liebsten deutschen Rockalben produziert, nämlich Dein ist mein ganzes Herz.
Das stimmt, das war auch Conny Plank. Großartig. Genau. Und gut, dass du es sagst. Ich habe es gerade eben, ich lag im Bett und habe noch mal ein bisschen irgendwie Musik gehört und geguckt, was gibt's alles. Und dann habe ich entdeckt...
Ach, du lagst im Bett, du warst nicht joggen.
Nein, ich war gestern joggen. Also eigentlich klar. Und unser Freund und Kollege Heinz-Rudolf Kunze macht auch einen Podcast, der heißt Durch die Brille gefragt. Ja. Und die erste Folge, habe ich gerade gehört, die war hochinteressant, und zwar mit Günter Wetzel. Und Günter Wetzel war einer von den beiden Initiatoren, die damals 1979 mit dem Ballon vom Osten in den Westen abgehauen sind.
Was ja verfilmt worden ist von Bully Herbig.
Von Bully. Es gibt ja zwei Filme, einmal Hollywood mit dem Wind nach Westen, und da gibt es den aktuellen Film von vor 2 Jahren oder so, der, ich hoffe, du hast ihn gesehen, der ja wirklich absolut fantastisch ist.
Noch nicht, darüber werden wir aber wann anders mal reden.
Ballon heißt der Film.
Genau, und unsere Empfehlung jetzt auf jeden Fall, diese Doku auf der ARD müsste in der
Mediathek.
Mediathek auf jeden Fall noch drin sein, ganz genau. Unser Podcast heißt ja, also ich habe den Podcast von Heinz Rudolf noch nicht gehört.
Der ist toll, auf jeden Fall ist wirklich anhören. Toll.
Und erwarte auch irgendwann mal einen Anruf von ihm, so komm mal vorbei, mal sehen, was passiert.
Das stimmt.
Unser Podcast heißt ja Blühende Landschaften. Und jetzt rate mal, wo ich gestern war, mein lieber Thomas.
Du warst du in Sachsen? Nee.
Ich war in Kamp-Lintfort.
Wo ist das denn schon wieder?
Kamp-Lintfort ist bei Neukirchen-Flinn. Kennst du nicht?
Neukirchen-Flinn sagt mir was.
Neukirchen-Flinn, Krefeld, da Niederrhein.
Ja,
da,
genau. Mörs. Ja.
So, und da ist nämlich Landesgartenschau. Und da war ich zum ersten Mal in meinem Leben gestern mit meiner Holden auf der Landesgartenschau.
Mhm.
Und ich sag mal so, wir haben den Altersdurchschnitt doch weit nach unten gedrückt mit unserer Präsenz.
Ihr wart ohne Rollator da sozusagen.
Nein, es war okay. Es ist halt auf so einem Zechengelände, so ein Brachgelände. Einige Leute haben auch gesagt, sie finden das doof, dass da ist. Aber das ist natürlich genau diese Industriekultur, die ich halt mag. Alles jetzt begrünt und so. Und ich dachte, ja, auch das sind blühende Landschaften. Wenn man aus solchen, wir haben ja im Ruhrgebiet sehr viele Parks, die auf ehemaligen Brachen und auf irgendwann die ganze Haldenkultur.
Ja.
Ne, waren wir mal zusammen auf einer Halde eigentlich gewesen?
Nee. Glaube ich nicht. Ne? Nee, müssen wir noch machen.
Du weißt, was Halden sind.
Na, das sind von diesem Bergbau abgetragene Berge,
genau,
sozusagen.
Genau, ihr seid ja nicht so tief gekommen wie wir.
Nee.
Ihr habt ja nur mehr so an der Oberfläche rumgekratzt mit diesen Baggern da.
Ja.
Und wir sind ja richtig auf so, wir waren ja richtig im Berg, Sohle 7. Und haben da den ganzen Dreck nach oben, den ganzen Bergmüll und das Gestein. Und daraus wurden dann Hügel und Berge, die heute auch noch da sind, die mittlerweile begrünt sind. Da stehen Kunstdenkmäler drauf und das sind beliebte Ausflugsziele. Und das
stimmt,
auch da
das ist
einer in der Nähe. Da musste ich gestern dann denken, weil ich dachte, ja stimmt, blühende Landschaften, da war doch was. Und dann, mein lieber Thomas, bevor wir zum Thema kommen, ich war in Berlin die Woche.
Ach nee, und du hast dich nicht gemeldet, du bist ja eine Pfeife.
Ich bin eine Pfeife, ja, ich war aber wirklich nur kurz da und schnell wieder weg. Und ich finde es so zwischen Tür und Angel, zwischen Suppe und Kartoffeln immer so ein bisschen blöd.
Ja, das stimmt.
Wenn, dann nehme ich auch wieder Zeit, und ich war für ein paar Stunden in Kreuzberg, Bergmannstraße.
Ja.
Und sag mal, euch in Berlin, euch interessiert das nicht so mit dem Corona, ne? Kann das sein? Mal blöd jetzt nachgefragt, weil
ich
Abstand, Maske ist eigentlich, ist uns egal, wir haben alles erlebt.
Also ich weiß es nicht, also ich erlebe da Unterschiedliches. Also zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und entweder bin ich ich versuche das Auto zu umgehen, also ich setze mich auf meinen Drahtesel, oder aber eben auch mit den
Öffentlichen. Oder joggst.
Oder ich jogge.
Ja, oder machst Ironman einmal umstehen.
Ja, oder ich schwimme ganz einfach hin. Ja, ich kann das eben.
Im Landwehrkanal.
Im Landwehr.
An den Schlauchbooten vorbei machst du einen schönen Rosa-Luxemburg-Körper in den Landwehrkanal.
Ja, weil ich es kann. Ja, wie sagt unser Freund Frank Fischer, weil's erlaubt ist. Kennst du die Nummer von ihm? Liebe Grüße an Frank Fischer, weil's erlaubt ist. Er erzählt dann so auf seine trockene Art, erzählt er dann so, ja, hauen Sie sich doch mal Spaghetti auf den Kopf oder machen Sie mal das. Und wenn Sie jemand komisch anguckt, dann sagen Sie, weil's erlaubt ist. Nein, aber wie gesagt, und ich bin da mit den Öffentlichen unterwegs und dann sitze ich in der U-Bahn, S-Bahn und so, und die Leute halten sich doch relativ streng dran, aber es gibt dann so Gegenden wie Kreuzberg oder im coolen Mitte, ja, Berlin-Mitte, wo dann alle cool sind. Ich weiß auch nicht. Also es ist da so eine merkwürdige Ignoranz und Überheblichkeit, die ich nicht so richtig verstehe und auch nicht nachvollziehen kann. Weil, wie gesagt, wir haben das ja beide schon tausendmal besprochen. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ich trage die Maske eigentlich nicht für mich, sondern ich trage sie vor allem für mein Gegenüber. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es gehen soll. Also dieses Bewusstsein sollte man haben. Und das ist genau das, was ich eben kritisch finde, gerade jetzt, wenn die Leute rummeckern oder gerade wenn die Leute sich beschweren, ich sage, es geht eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht wirklich um den anderen, dass ich gerne die Oma und auch die Leute, die gefährdet sind, es gibt Menschen, die einfach mit einer Vorerkrankung unterwegs sind und so und die müssen sich einfach schützen und die muss ich eben auch schützen.
Wir müssen halt gar nicht so im Detail, das müsste ja eigentlich klar sein, aber ich finde, da kommt so ein bisschen so dieses, das Großstädtische und das ist halt auch Berliner, mir ist doch sowieso alles scheißegal, macht ihr doch euren Ding, das kommt da so ein bisschen zusammen. Also ich war ein bisschen schockiert, würde ich nicht, weil ich wusste ja ungefähr, was da schon auf mich zukommt. Aber gucken, was Phase ist. Und wollen wir mal hoffen, dass das nicht dazu führt, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Ich glaube ganz ehrlich, dass wenn es zu einer zweiten Welle kommen würde, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt kein veganer Koch, der dazu irgendwie zu allem was sagen kann, sondern ich muss sagen, ich glaube, dann wird es einfach weitergehen. Dann wird es einfach, wir sind ja schon auch Teil eines Experiments und wir werden das sehen. Wir reden mal über was anderes. Lass uns mal nicht über die ganze Scheiße, sondern über was Schönes. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über unseren lieben Freund und Kollegen Roberto Capitoni.
Natürlich.
Der irgendwann mal im Quatsch Comedy Club auftrat und über ein Erlebnis in der Pizzeria gesprochen hat. Ich glaube, es waren, glaube ich, sogar Ostdeutsche in der Pizzeria, die Gnöcki wollten.
Ja, die Knöckis.
Gnöckis, haben sie Gnöckis? Und dann brachte er diesen Satz, ich war neulich in der Pizzeria. Kennt ihr Pizzeria? Darüber habe ich mich halt so aufgeregt, weil ich sagte, Roberto, kannst du nicht sagen, kennt ihr Pizzeria, weil Pizzeria kennt was. Kennt man, das ist wie wenn man sagt, kennt ihr Klopapier.
Ja.
Jetzt aber mal meine Frage. Die Frage ist ja gar nicht so dumm. Kanntet ihr Pizzeria in der DDR?
Es gab tatsächlich keine Pizzerien, ne? Oder gab es tatsächlich nicht. Also beziehungsweise nicht immer. Es fing dann irgendwann Mitte, Ende der 70er Jahre an. Ich habe das dann immer gemerkt, wenn ich dann irgendwie Freunde besucht habe in Berlin, also Hauptstadt der DDR. Da habe ich das dann immer gesehen. Da gab es dann so Pizzerien, die hießen aber nicht Pizzerien, weil es gab auch keine Pizza oder Pizzi, sondern die hießen ganz anders, wie so vieles in der DDR anders hieß, viele Lebensmittel und auch viele Dinge einfach einen Namen hatten. Und das war die sogenannte Krusta. Das war eine Erfindung von irgendwelchen Gastronomen oder Lebensmittelforschern, die im Rahmen der MMM, der Messe der Meister von Morgen, das war sozusagen so ein neuerer Vorschläge, ich weiß gar nicht, ob das Wort, ich glaube, das ist auch so ein Ostwort, neuerer Vorschläge. Also muss sozusagen,
erkennen, was das ist, weil das
ich ist, glaube, das ist sowas wie Jugend forscht.
Ah, okay.
Ja, das ist die Messe der Meister von Morgen und die hatten das erfunden und das war sozusagen auch so ein Hefeteig und der wurde dann eben auch bestrichen mit Tomatenmark oder mit irgendwas, was eben gerade so da war. Und da gab es eben unterschiedliche Sachen, die war auch nicht rund, sondern die war viereckig und die gab es in den 70er Jahren auch ausschließlich meines Wissens wirklich nur in Berlin. Ich weiß, dass es Anfang der 80er Jahre in Leipzig in der Ritterstraße auch eine Pizzeria gab, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich kann mich an eine Pizzeria in Berlin erinnern, Berlin-Mitte, und die hieß tatsächlich Krusta-Stube. Und ganz merkwürdig, und die wurde dann eben auch belegt eben mit Eiern und mit Geflügel und es gab auch eine Spreewaldkrusta. Ich habe mir das deswegen gemerkt, weil das einfach so widerlich war. Das bestellte sich dann mein Freund Uwe Koch, den ich regelmäßig in den 80ern besucht habe, weil er sich in eine Frau verliebt hatte.
Da waren Gurken drauf.
Da war Sauerkraut drauf und Hackfleisch. Eigentlich hätten natürlich Gurken drauf gemusst. Ich weiß auch nicht, warum die Spreewaldkrusta hieß, aber jedenfalls.
Aber es gab doch diese ungarische Variante, ich nenne das jetzt einfach mal kackendreist ungarische Variante der Pizza, dieses aufgebackene, frittierte, was man auch Longas.
Ja, so das letztendlich ging das oder so in diese Richtung. Ja, Langos, genau. Langos. So in diese Langos. Richtung ging das ganze Ding. Das war also mehr Langos als Pizzeria oder Pizza. Mhm. Und sie haben da irgendwie immer sich Sachen selber ausgedacht, ne? Also vorige Woche eben wo ich gesagt habe, Indianerfilm, sie wollten eben keine Western machen und da war es eben auch so dieses eigenständige, dickköpfige, ne? Und das ging dann eben durch viele Bereiche, das war dann eben auch mit Hamburger gab's nicht, das hieß dann Grilletta und Hotdog gab's auch nicht, also beziehungsweise gab's schon, aber das hatte eben andere Namen, das hieß Kettwurst. Also wirklich.
Kettwurst, von dem Hotdog Kettwurst.
Ja, genau, eben Ketchupwurst sozusagen, wenn man so will.
Ach so, ich dachte Cat wegen Hotdog. Nee, nee, nee. Kettwurst. Nee, nee.
Ich glaube, ich glaube, dass der Typ, der es erfunden hat, der meinte auch Catwurst, also wie die Katze. Und ja. Dann sagten die Genossen, das können wir nicht machen. Das verstehen unsere jungen Bürger doch nicht. Das nennen wir Catwurst, so wie von Ketchup. So, das könnte ich mir vorstellen, dass es so also entstanden
was
ist.
Also was Namensfindung angeht, das ist ja so eine Mischung, berichtige mich da, wenn ich da falsch liege, aber zwischen Einfallsreichtum und kompletten Dilettantismus.
Ja, total. Euch. Total. Ja. Also es ist irgendwie, sie haben wirklich mit Hängen und Würgen haben sie versucht, also jeden Anglizismus und auch frankophone Begriffe irgendwie auszumerzen. Und das ist ihnen teilweise auch gelungen. Ich habe heute früh noch mal was ein bisschen recherchiert, was ich nicht wusste. Weißt du, was ein akrobatischer Volkstänzer ist?
Das ist ein das klingt sehr nach Gymnastik.
Ja.
Das ist Aerobic.
Nee, Aerobic hieß in der DDR rhythmische Sportgymnastik.
Ja,
okay, und ein akrobatischer Volkstänzer, jetzt ist es eigentlich fast naheliegend, ist natürlich ein Breakdancer.
Nein. Ja. Nein.
Also Worterfindung, ne, es gibt ja dieses Wort, berühmte Wort Fähnchen, ne, das hieß Winkelement.
Warum hieß das
Winkelement? Es war so.
Fähnchen ist ein ganz normales Wort. Ja,
ein Fähnchen ist ein Fähnchen. Vielleicht hatte irgendeiner der Genossen ein Trauma und ich sagte, ja, das haben die Nazis immer gesagt, als wir dann noch mit der HJ unterwegs waren und haben dem Führer zugejubelt. Ich weiß es nicht. Es ist, ein Fähnchen ist ein Fähnchen. Aber es hieß Winkelement, ne? Natürlich hatten sie auch Probleme, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ne, mit Weihnachtsengel, das war die Jahresendflügelpuppe.
Ja.
Ja, und die Weihnachtspyramide ist dann das Jahresendflügelpuppenkarussell. Also es hat wirklich extreme Blüten getrieben.
Ja.
Mit diesen ganzen Worten. Na, wie gesagt, also die Pizzeria gab es nicht und Pizza gab es in dem Fall nicht. Ging mehr in Richtung Langosch, ne? Also wie man es eben vom Weihnachtsmarkt kennt. Und sie haben sich da irgendwelche Sachen ausgedacht. Und das war so eher so eine Mischung aus, naja, eben so Zwiebelkuchen, Tortilla, so ein Ding, ne? Und ich habe hier noch aufgeschrieben, die Teufelskruste gab es auch, da war scharfes Fleisch drauf und so. Und man nahm eben damals, genauso wie bei der Soljanka oder wie beim Würzfleisch, man nahm eben Sachen, die billig waren und oder die weg mussten, ne? Also bei der Soljanka zum Beispiel hat man dann Leccio genommen und Leccio war eben auch so ein Paprika, eingelegte Paprika, die dann aber eben schon ein bisschen matschig war und das kam dann eben auf die Kruste drauf oder kam in die Soljanka rein und so. Soljanka ist ja eigentlich auch ähnlich, muss man sagen, wie die Pizzeria an arme Leute essen und da kamen eben die ganzen Reste rein, da kamen so Wurstreste rein in die Soljanka. Hast du schon mal Soljanka gegessen überhaupt?
Ja. Also ich habe, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich doch, glaube ich, alles ausprobiert, bis auf so Innereien, so, das finde ich immer total fies, aber ich habe tatsächlich, als ich in Schottland war zum ersten Mal, habe ich tatsächlich Haggis gegessen.
Schmeckt das so, wie man es denkt?
Es schmeckt gut. Ja. Es schmeckt gut. Es gibt mittlerweile ja auch, wie es von allen vegetarischen Sachen gibt, auch vegetarischen Haggis. Es gibt den sogar in der Dose.
Aha.
Kann man, falls es irgendwo einen englischen Shop gibt, es gibt in Köln einen wunderbaren schottischen Laden, da kann man Haggis auch, vegetarischen Haggis in der Dose kaufen. Man kann vegetarischen Haggis aber auch selber machen. Da muss man einfach nur mal gucken.
Ja.
Ansonsten ist Haggis natürlich irgendwelche Innereien durchmengt mit irgendwelchem Grieß im Magen noch drin oder in so einer blasenartigen, ich will gar nicht drauf eingehen, ist sehr ekliges, aber schottisches Nationalgericht. Und wenn man irgendwo war, dann hat man da natürlich gegessen. Ich kann mich tatsächlich noch an meine erste Pizza erinnern und da, wo es war und auch ungefähr, wie die geschmeckt hat, weil ich fand das schon was Besonderes. Und wenn man im Westen aufgewachsen ist, dann ist man natürlich mit Pizza einfach groß geworden. Ob das jetzt die normalen Pizzas war, die man beim Italiener gegessen hat und oder halt irgendwelche Dr. Oetker Tiefkühlpizzen. Aber als dann die ersten Pizza-Taxis und so da waren, während meiner Studentenzeit, war das ein Riesending natürlich.
Ja.
Na klar. Ne, aber wann war denn, weißt du, kannst du dich an deine erste Pizza erinnern?
Das kann ich dir sagen. Also meine erste Westpizza sozusagen, das war wirklich am 9. November 89. Ich bin dann also mit der U-Bahn rübergefahren zum Kudamm, bin dann direkt am Café Kranzler ausgestiegen und bin so rumgelaufen und bin dann irgendwann in die Meinecke-Straße oder irgendwie in so eine Seitenstraße. Mhm. Und da war da war natürlich Halligalli auf den Straßen und dann kam irgendwer auf mich zu, hey, komm mal her hier, komm mal her, ich lade dich ein. Und da habe ich wirklich meine allererste Mini-Pizza gegessen.
Ja, und wie war das?
Das war herrlich. Das war wirklich herrlich. Das vergisst man natürlich nie und auch diesen Moment. Und ähnlich war es auch, als ich meinen allerersten Döner gegessen habe. Da nahm ich Uwe Preuß mit. Uwe Preuß, Schauspielkollege, der jetzt auch irgendwie immer bei jedem Tatort und Polizeiruf irgendwie seine Nase hinhalten muss. Und der sagte, komm mal mit hier. Und wir fahren nochmal nach Kreuzberg und Döner. Ich sagte, Döner, was ist das? Und ich kannte ja immer nur Bockwurst und Kartoffelsalat oder irgendwelche banalen Sachen. Und der Döner, eine Riesenportion. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich geschafft habe damals.
Ja.
Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal dann in einem italienischen Restaurant war und dann sagte meine Begleitung, ja komm, wir essen jetzt mal hier Gnocchi mit einer schönen Gorgonzola-Soße. Und ich habe
Gnocchis.
Ja. Und ich wollte das Essen zurückgeben, weil ich in meinem Leben noch nie Gorgonzola gegessen hatte. Ich dachte, das ist falsch, das ist verdorben und das ist irgendwie abgelaufen oder sowas, ne? Weil es auch noch diese, weil es auch diese Schimmelflöckchen noch mit drin hat. Und er sagte, nee, muss mal und probier mal. Und ich so, ich glaube, das kann ich nicht essen. Mittlerweile liebe ich Gorgonzola und jeden Käse.
Lustig, weil ich habe gerade Penne mit Gorgonzola gegessen, gerade vor einer halben Stunde, Thomas. Das ist total lustig, dass du jetzt mit Gorgonzola ankommst.
Das ist so lecker.
Aber es gab keine Pizzerien bei euch. Es gab natürlich keine Dönerläden.
Nee.
Griechen wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Aber gab es denn, also ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Ja.
Also ich kann mir das ja gar nicht anders vorstellen. Ich meine, ich bin mit Türken und Griechen auf der Straße mit Kindern auf dem Spielplatz aufgewachsen.
Ja.
Und natürlich kannte ich irgendwann mal, Döner stand jetzt auch nicht bei uns auf dem Speiseplan, aber als ich Student war und dann später und so, natürlich, klar, bin ich dann, weil es natürlich auch super billig war und günstig war und sofort da war. Man hat was gekauft, dass man sofort auf der Hand essen konnte.
Ja.
Das kannte ich natürlich alles. Für mich war dann sowas, später kam dann, weißt du, Sushi und sowas, das war dann später. Das, aber eigentlich ist ja alles, was von woanders kommt,
Viel leckerer.
Am Anfang erst sehr exotisch ist, mittlerweile überall erhältlich. Aber hattet ihr nicht irgendwie was? Also diese Langosch und so, oder gab es noch was anderes aus Jugoslawien? Gab es so eine fremdländische Esskultur in der DDR?
Also
oder wurde alles eingedeutscht?
Also man muss vielleicht unterscheiden. Also das eine, was du meinst, ist wirklich dann so dieses Streetfood oder
Fastfood. Gab auch noch nicht den Begriff Streetfood, das gab einfach auf die Hand.
Auf die Hand, genau.
Oder
auf die
Hand, bei uns im Ruhrgebiet sagt, auf die Faust.
Auf die Faust,
genau. Gib mal die Pommes für auf die Faust. Gib mich die Pommes, bitte auf die Faust.
Bitte auf die Faust. Und bei uns gab es dann die Wahl zwischen Bockwurst oder Bratwurst. Also mehr Auswahl gab es da nicht. Es gab mit Sicherheit noch das und das. Aber im Großen und Ganzen war das Sortiment sehr überschaubar. Aber es gab die sogenannten Nationalitätenrestaurants. Und Nationalitätenrestaurants ist auch so ein DDR-Wort. Das ist super.
Würde heute auch total gut ankommen. Ich stelle mir so vor, komm, wir gehen zusammen ins Nationalitätenrestaurant.
Nationalitäten, genauso wie Sättigungsbeilage. Das ist auch so ein DDR-Wort, was heute keiner mehr benutzt. Und das ist auch gut. Ich meine, gibt es etwas, was unerotischer ist als Sättigungsbeilage? Ich meine, Sättigungsbeilage sind Kartoffeln, ist Nudeln, so Beilagen eben.
Weißt du?
Sättigungsbeilage, es geht gar nicht. Naja, jedenfalls Nationalitätenrestaurants, das waren dann eben natürlich von den Kampfgenossen und von den Bruderparteien waren das natürlich Restaurants. Ne? Es gab dann also polnische Restaurants, also natürlich russische Restaurants, tschechische. Die tschechischen Restaurants waren natürlich ganz besonders beliebt, weil es da das gute Bier gab. Da gab es dann Knödel mit Gulasch und so.
Das gute Pilsener
Urquell. Das gute Pilsener, ja. Pilsener Urquell. Ja, natürlich. Komm aus Prag. Guten Tag.
Das waren Probleme. Um mal eine Nummer von dir.
Naja, Pepik Novak aus Prag. Ja, schöne Grüße nochmal an Martina Brandl. Die wird jetzt wahrscheinlich gerade vom Hometrainer fallen, wenn sie das hört. Die liebt ja den Pepik Novak.
Na ja, bitte.
Na jedenfalls, also tschechische Restaurants gab es, merkwürdigerweise bulgarische Restaurants und so. Also es gab so, und ungarische Restaurants. Also es gab eben Restaurants, die sozusagen dem sozialistischen Ausland sozusagen Tribut gezollt haben mit deren Küche. Und wir wissen ja, dass die ungarische Küche und auch die tschechische Küche ja auch sehr interessant ist. Das Grundproblem war aber, dass es viel zu wenig Restaurants gab. Das hatte wiederum zur Folge, dass die Restaurants alle überfüllt waren. Und es gab eigentlich zwei unangenehme Menschengruppen in der DDR. Das eine waren die Volkspolizisten und das andere waren die Kellner. Und zwar, weil die Kellner sich aufgeführt haben wie die Könige der Welt. Weil es gab natürlich diesen klassischen DDR-Satz, sie werden platziert. Das heißt, ja, du bleibst also vorne stehen. Egal, ob das Restaurant nun besetzt ist mit Gästen oder nicht. Und der Kellner führte sich auf wie der König der Welt.
Und wait to be seated heißt es, glaube ich, im Nationalitätenjargon.
Wir haben gesagt, Sie werden platziert. Bürger, bleiben, ja, Sie bitte stehen. Ich sage Ihnen Bescheid. Na, aber wann denn? Ich sage Ihnen Bescheid.
Ja, die hatten halt ein Minimum an Macht und das haben sie dann halt auch ausgenutzt.
Ja gut, aber weißt du, was ich daran wirklich widerlich finde, ist, Sie haben ja Ihr eigenes Volk sozusagen. Ich meine, Sie waren ja noch nicht mal politisch weisungsberechtigt irgendwie. Ja, ja, es war einfach, Sie haben Ihr eigenes Volk haben sie schlecht behandelt. Und weißt du, hast du da gestanden und du hast gerne mal eine halbe, dreiviertel oder sogar eine Stunde gestanden, bis dann der Kellner mal so gnädig war, auf den dich an diesen Tisch zu setzen, der schon seit einer Stunde leer war. Ne? Wo gesagt, ja, warum dürfen wir denn nicht? Ich sage Ihnen so. Und die haben dich auch dahin gesetzt, wo du gar nicht sitzen wolltest. Ich wollte aber nicht direkt neben dem Eingang zur Toilette sitzen. Ja, dann müssen Sie nach Hause gehen, Bürger. Also das war einfach, ich fand wirklich rückblickend die Kellner in der DDR wirklich sehr anmaßend und sehr unfreundlich und sehr unverschämt. Weil die natürlich im gleichen Atemzug natürlich auch die Hände aufgehalten haben, weil sie natürlich erwartet haben, dass sie ein fettes Trinkgeld kriegen, was wir natürlich auch gemacht haben. Aber es war eigentlich hätte man wirklich sich auf Heller und Pfennig sich wirklich das Geld rausgeben sollen, weil ich bin sehr, sehr oft, ich meine, gut, ich habe mich dann natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich habe mich da auch schnell dran gewöhnt, dass die alle so unfreundlich sind. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Waren Kellner bei euch immer so, wie sie jetzt sind, oder gab es auch mal Kellner, die irgendwie doof waren im Westen?
Es gab
so?
Kellner, also die Kellner, die doof waren, die waren dann meistens aus dem studentischen Umfeld.
Ja.
Also in den Studentenkneipen, Bochum ist ja auch eine Unistadt, und ich habe selber ja nie gekellnert, ich habe selber bei Opel am Band gearbeitet in den Semesterferien und so, aber gekellnert habe ich nie. Und in den Studentenkneipen und in eine Innenstadtkneipe in der Innenstadt war, Innenstadtkneipe in der Innenstadt, auch schön, die war bekannt dafür, dass die Kellner wirklich rotzfrech waren.
Ja.
Und oder es gab auch ein Restaurant am Bahnhof Langendreher, soziokulturelles Zentrum. Und da war das Restaurant, es war auch bekannt dafür, dass man da wirklich bitten musste, um bedient zu werden.
Dürfen wir dann, Ihnen was bringen?
Ja, und dann habe ich wirklich gefragt, Entschuldigung, kann ich noch einen Kaffee haben? Worauf der Kellner sagte, der studentische Kellner, ich bin doch nicht dein Diener. Und da habe ich gedacht, doch, irgendwie, das umfasst schon deinen Wirkungsbereich jetzt hier. Man kann das jetzt, ne, weißt du, und da dachte ich so irgendwie, boah, und da konntest du auch nicht sagen, bringen Sie mal Ihren Vorgesetzten und so.
Ja.
Und das hat man dann, entweder wusste man, auf was man sich da einlässt, oder man hat es dann gemieden. Und ich war dann auch immer sehr, sehr knauserig mit dem Trinkgeld.
Ja.
Bis ein Freund von mir sagte, nee, lass mich das mal machen. Und dann hat er ihm irgendwie, ich glaube, es ging darum, dass eine Tasse Kaffee 3,80 Mark gekostet hat oder irgendwie. Oder ich hatte eine Rechnung von 4,50 und ich gab ihm einen 5-Mark-Schein und dann, oder 5-Mark-Stück damals noch. Und der Kellner sagte, willst du das Wechselgeld zurück? Und dann habe ich gesagt, wenn du mich so fragst, ja.
Ja, natürlich.
Und dann sagte aber mein Freund, lass mich das nächste Mal machen. Und dann waren wir beim nächsten Mal da. Ja. Und dann gab es auch wieder so eine Rechnung von, glaube ich, 6 Mark. Und dann gab mein Freund ihm einen 10-Mark-Schein, drückte ihn in die Hand und sagte, Rest ist für dich, ich musste früher auch mal kellnern. Und das war natürlich eine viel größere Demütigung in dem Moment, weißt du? Und das war so passiv-aggressiv.
Ja.
Und also sowas gab es auch, aber wir hatten nie irgendwie mal. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben natürlich eine sehr große Imbisskultur im Ruhrgebiet und ich bin ja in Bochum leer aufgewachsen, groß geworden, will ich jetzt nicht sagen. Alter Gag. Und da gab es immer die Pausen. Wenn Opel Pause hatte, um 14 Uhr und um 22, nee, um 14 Uhr, 18 Uhr und 22 Uhr war Pause. Und um 18 Uhr konntest du in Bochum leer keine Pommes kriegen, weil natürlich alles voller, die Werksarbeiter sind dann in ihren Blaumännern rausgerannt aus dem Opelwerk in die nächste Pommesbude. Es war auch der Opel-Grill, hieß auch so. Und haben da quasi Leute belagert und die Kellnerin belagert und die Bedienung. Und es ging nur um Pommes, Currywurst, schnell, 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 zack, 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 zack. Also von 18 Uhr bis 18.30 Uhr hast du in Bochum als Normalsterblicher ohne Blaumann keine Pommes gekriegt. Das ging nicht. Und das sprach auch sehr dafür, dass es bei Opel nicht richtig gut war, die Kantine.
Nee.
Ne?
Ich habe ja.
Kann ich bestätigen, weil ich habe ja 3 Jahre bei Opel gearbeitet. Auch in
Stimmt. Du hast ja auch mal was Richtiges gemacht.
Ja, ich war ja Arbeit da, ja. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr zurück zu Opel, weil gibt's auch nicht mehr.
Das stimmt.
Die Räder stehen still. Ja, aber diese ganze Imbisskultur, also ich kann mich wirklich noch an meine erste Pizza erinnern, ich kann mich noch an ein Pommesbude erinnern bei uns in Bochum leer, da gab es nur so eine Durchreiche, so ein kleines Fenster mit einer Schiebescheibe.
Ja.
Und da hast du so dich bücken müssen und hast durchgesprochen und aus diesem Fenster kam der Geruch von Pommesfett und dieser warmen Mayonnaise. Doch, ich brauche das ab und zu, Thomas, ab und zu brauche ich das.
Ja.
Also, aber ich habe mich in meiner Studentenzeit von sowas natürlich total ernährt. Also von Pizza und von Jägerschnitzel mit Salat und Döner und Gyros und so weiter.
Yeah.
Das ist schon prägend. Und das bedeutet halt natürlich auch, dass man so das Fremdländische nicht akzeptiert, sondern das ist einfach selbstverständlich.
Ja.
Das ist so, das gibt es halt. Und das ist gehört zum Leben und zum kulinarischen
Dasein. Ist ja auch wirklich lecker. Auch dazu.
Es ist auch ab und zu, ist es auch lecker. Und weißt du, an was ich mich erinnere? Deswegen frage ich dich nach deiner ersten Pizza.
Ja.
Du warst ja auch schon mal öfter auch mal in den Vereinigten Staaten.
Ja.
Kannst du dich noch an deine erste Pizza in New York erinnern? Weißt du das noch?
Ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, es war wahnsinnig, es war so ein bisschen wie Pizza Hut, ne? Also so ganz dicker Teig. Da kann ich mich dran erinnern und mit kaum Belag und wahnsinnig fettig.
Ja.
Und so ein ähnliches traumatisches, ich fand das relativ traumatisch, ein ähnliches traumatisches Erlebnis hatte ich in New York, als ich bei McDonald's war. Ich weiß nicht, warum ich hatte Hunger, ich weiß nicht, oder weil alles andere noch teurer war. Und hab da mir irgendwie so ein Big Mac oder irgendwas gekauft und der triefte auch vor Fett und es war so unerträglich. Es war kaum, also die Amerikaner ernähren sich tatsächlich anders und ich fand das so ekelhaft.
Vielleicht warst du in der falschen Pizzeria. Ich war 83 das erste Mal in New York und habe eine Pizza bekommen. Das war ein Wagenrad. Die war sehr, sehr dünn.
Ja.
Ja, also mittlerweile kriegst du ja auch alle möglichen Pizza American Style und mit Käse im Rand und alles. Aber das war wirklich, das war ein riesen Wagenrad. Und ich werde den Geschmack nie vergessen. Wie war das denn das erste Mal McDonald's für dich?
Da war ich total enttäuscht. Ich weil natürlich, ich bin ja auch so gestrickt, dass ich natürlich alles, was aus dem Westen kommt, finde ich per se erstmal toll. So, und nach dem Mauerfall natürlich erstmal alles ausprobiert und dann sitze ich da. Ich fand das Restaurant, also die so von der ganzen Atmosphäre fand ich sehr ungemütlich und so. Und dann kommt dann dieses süße Brötchen mit diesem lauwarmen, mit dieser lauwarmen Frikadelle und mit diesem Käse, der nicht so richtig und du beißt rein, machst zweimal Haps, dann hast du es aufgegessen und hast den Eindruck, du hast gar nichts gegessen.
Ja.
Also es hat keinerlei Sättigung, dass du irgendwie sagen kannst, oh, jetzt habe ich aber, jetzt muss ich einen Knopf von der Hose aufmachen. Also das war da gar nicht. Und ich habe gesagt, okay, jetzt müsste ich ja eigentlich noch zwei oder drei mehr essen, damit ich irgendwie überhaupt ein Sättigungsgefühl habe. Und vor allem mich hat eben dieses Brötchen gestört. Weil ein Brötchen ist für mich ein Brötchen. Brötchen muss auch irgendwie ein bisschen Biss haben. Also dieses, wie nennt man es, Mundbrötchen oder Milchbrötchen oder was. Dieses süße Brötchen, wo ich dachte, das passt nicht. Das haut einfach nicht hin. Und dann ist es eben auch von der ganzen Konsistenz her, also dieses Brötchen auch eben nicht knackig, weißt du, so ein, wir Ossis, ich meine, wenn wir Ossis was konnten, dann waren es halt die guten alten Ostbrötchen. Die waren wirklich lecker und knackig und hast da reingebissen und dann hast du den ganzen Gaumen, die Schrippen, da hast du den ganzen Gaumen aufgeratscht, aber das war es wert. Also so lecker und ach, weißt du, und dann die waren eben, die bestanden doch, weil ich habe ja als Kind dann immer die Brötchen ausgehöhlt und habe dann also das ganze Innenleben mir reingepfiffen und so, oh, so lecker. So, und dann sitze ich da bei McDonald's und habe da die Luft und irgendwie dachte mir so, ach, ich glaube, da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, vielleicht werde ich doch Vegetarier oder was, weil ich mochte das gar nicht und das schmeckte mir überhaupt nicht und ich konnte damit gar nichts anfangen.
Naja, McDonald's war damals auch, es gab einen McDonald's in Wattenscheid und das war es bei uns und deswegen war McDonald's auch immer sowas Besonderes.
Ja.
Es gab auch natürlich die berühmten Kindergeburtstage bei McDonald's.
Mhm.
Und es wurde, oder es, die Mutter hat dann irgendwas gebracht, irgendwie in Tüten und die Apfeltasche, die dann schon kalt war, aber das war uns egal, weil es was Besonderes war.
Ja.
Und das war halt eben so dieses Ding, was, wo du heute auf jedes Essen, was du haben willst, jederzeit Zugriff hast, selbst in Zeiten, wo es immer ein bisschen knapp ist und so, kannst du ja überall hingehen und jetzt mittlerweile auch alles wieder haben, war auch selbst Fast Food immer was Besonderes, was zelebriert wurde.
Mhm.
Und ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass in dieser Corona-Zeit, wo ich auch mal angefangen habe, wie gesagt, auch zu kochen und dann auch mal eine vegane Currywurst mache. Da gibt's ja sehr, sehr, sehr leckere Varianten auch.
Das behaupten und alle Veganer, ja, ja.
Nein, das ist aber, das ist so.
Echt?
Ist,
musste, mein musste Tor, mich
ich
noch
habe lange, meine größte Zeit meines Lebens Fleisch gegessen, ja, um den Unterschied zu schmecken. Und gerade bei Currywurst ist jetzt, selbst wenn du da eine halbwegs gute Fleischersatz hast, dann ist es egal, weil das ist nicht Geschmacksträger. Aber es gibt eine sehr, sehr geile Wurst, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich die Firma, die diese Wurst vertreibt, nicht mag. Aber ich kaufe sie ab und zu. So, ich sage jetzt nicht wer. Können sich die Leute denken. So, ich bin auch kein Heiliger. Aber selbst das wird zelebriert, weißt du, da werden die Pommes gemacht, da wird die Currywurst in so einer Keramik, weißt du, in so Keramikschiffchen, weißt du, so eine Pommesschale, so eine Pommespappschale, aber in Keramik, das kennt man ja auch mittlerweile.
Ja, das ist also schön.
Selbst das wird natürlich im Ruhrgebiet total zelebriert, und wenn man sowas dann mal ab und zu macht und sowas ab und zu isst, dann ist das auch wieder was Besonderes, weißt du? Dann hat das wieder was.
Seh ich ganz genauso wie du. Ja, ja. Das ist eben auch so dieses, ach, ich weiß nicht, es gibt ja auch ganz viele Fast-Food-Ketten und auch Restaurants auf Bahnhöfen und so. Und das ist so frustrierend. Also, weißt du, wir beide sind ja auch wirklich viel unterwegs. Und wenn ich dann die Mix-Shows spiele, bin ich alleine mit dem Zug unterwegs. Mhm. Und mittlerweile mache ich wirklich einen Bogen um diese ganzen Restaurants. Ich liebe indisches Essen, aber dieses indische Essen, was du da wirklich, was totgekocht ist, was einem da angeboten wird in diesen Pappschalen, wo du sagst, das ist, weißt du, ich bin wirklich, ich krieg schlechte Laune von schlechtem Essen. Und, und wenn es schon damit anfängt, dass das in so einer Plastikschale und alles so mit Papier und dann mit Wegschmeißen und mit Plastikgabel und so, mal ganz abgesehen davon, dass es nicht nachhaltig ist, das ist ja noch so nebenbei. Aber es ist einfach so, wenn Essen nicht mehr was Schönes, Sinnliches ist, sondern nur noch Nahrungsaufnahme ist, also da oben muss was rein in den Schacht, so, weißt du, damit der Motor läuft. Da
schnell, schnell und mal zwischendurch zwischen zwei Zügen mal eben so ein Asia-Scheiß.
Ja, und es ist leider wirklich Asia-Scheiß, und wir wissen ja beide, wie lecker asiatisches Essen ist und wie lecker das ist und so. Aber ich meine, klar, wenn die den ganzen Tag da mit diesen Nudeln und mit diesem Gemüse und mit diesem Zeug und so, dann klatschen die das rein und es schmeckt einfach wie nach Arsch und Friedrich, weißt du, das ist wirklich
das kann ich noch nicht. Arsch und Friedrich kann ich noch nicht. Ja, vermisst du es nicht im Moment ein bisschen auch so, also ich habe jetzt neulich auch gesagt, so, ich vermisse die Deutsche Bundesbahn, also ich sag schon Deutsche Bundesbahn, ich vermisse die Deutsche Bahn, ich vermisse, wenn man im Hotel nur bis 9.30 Uhr frühstückt, so ein bisschen vermisse ich dieses Unterwegssein und das, was dazu gehört auch. Aber ich muss auch sagen, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, ich habe seitdem Corona ist, seitdem habe ich noch nie so gesund gelebt wie jetzt.
Das stimmt.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Und auch so wenig Geld ausgegeben, oder?
Und auch so wenig Geld ausgegeben und so, wie gesagt, auch selber gemacht alles und wissen auch, woher das kommt. Natürlich mache ich dann auch Fastfood-Sachen und so. Also wie gesagt, so Currywurst und solche Sachen auch mal. Das ist auch mal ganz lustig. Aber wenn man das wirklich zelebriert, dann, aber das ist, weißt du, wenn du dein ganzes Leben Pommes isst und dann zum ersten Mal in Belgien eine Pommes isst und auf einmal merkst, wie das schmecken kann, so eine Pommes, so eine doppelt frittierte, zweifach, weißt du, das ist schon was anderes.
Ja, oder? Da muss ich auch, da schwärmst du ja schon seit Jahren davon, da muss ich auch unbedingt hin. Das muss ja so toll sein dort.
Ja, kommst du nach Bochum, wir haben eine belgische Pommesbude.
Mm, und die ist wirklich gut?
Die ist perfekt. Die da schmecken die Pommes genauso. Das sind frische Kartoffeln. Also die sind so eingeschweißt im Sack, sind schon quasi geschält. Und dann kommen diese Kartoffeln, werden dann zu Pommes gemacht vor deinen Augen. Und die werden dann doppelt frittiert.
Mhm.
Und einmal die Woche gehe ich in diese Pommesbude und esse Pommes, weil ich mir das gönne. Weil ich einmal die Woche Pommes esse. Nicht mehr jeden Tag, sondern einmal die Woche. Und dann halt diese Portion. So, diese
und dann Variation. Mayo drauf oder was?
Die haben alle möglichen Mayonnaisen und vegane Mayonnaisen auch mittlerweile und scharf und mit Aioli und mit was weiß ich und grün hier, dieses Gorgonzola.
Gorgonzola, si. Das macht auch Roberto Capitoni.
Wie heißen denn diese, was du auch beim Sushi immer kriegst hier mit dem Ingwer?
Nicht Basmati, wie heißt denn das nochmal? Das heißt, Varan, nicht Varan. Wie heißt das?
Ich guck gerade mal.
Ja, guck mal schnell. Das ist die,
ist das peinlich?
Ja, schlimm. Dieses grüne Zeug, wo dir die Tränen in die Augen schießt.
Ja, ganz genau.
Das ist
Ingwer.
Wie heißt das? Ja, guck mal schnell.
Ja, ich
sonst kriegen wir wieder Hass-Mails.
Von Nils Heinrich.
Nein, übrigens, auch ein lieber Gruß an einen treuen Hörer, Jörg Bielefeld. aus Leverkusen. Ja. Also er hat Pech gehabt, ne? Nicht nur, dass er Jörg Bielefeld heißt, sondern er wohnt auch noch in Leverkusen. Stadt.
Glückwunsch zum Aufstieg, Bielefeld.
Stimmt, stimmt. Und Leverkusen. Und er ist einer der, er hat einen Fanclub gegründet, und zwar für Karl-May-Hörspiele. Und der hat uns geschrieben.
Ah, ja.
Habe ich dir doch weitergeleitet.
Ja, ja, hast du mir weitergeleitet. Ganz lieb.
Nämlich,
das kam sehr gut an mit Karl-May.
Ja. Ja, ja, ich habe da auch von einigen Leuten Lob, Anerkennung und so. Ja, ja, bei euch, da lernt man ja richtig was und das ist ja interessant und so. Also
du hast das bei dem Kollegen Markus Barth gesagt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man bei uns was lernt. Doch, man lernt bei uns was. Ich lerne, wenn ich mit dir rede, und das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Wenn ich mit dir rede und wir reden über die alte Zeit, über die gute alte Zeit und über die schlechte alte Zeit und über das, was wir jetzt gerade erleben. Ich lerne immer wieder was dazu. Das ist immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Du bist, ich sag dir das jetzt mit Tränen in den Augen, du bist nicht nur ein guter Freund, sondern du bist auch wirklich eine Bereicherung.
Ach Mensch, aber du ja auch für mich, mein Lieber. Für mich ist es ja auch interessant, das zu hören, was du alles so erzählst und so. Ja. Und das macht ja auch immer Spaß und so. Ich habe übrigens, wenn du sagst mit Bereicherung, dann habe ich jetzt noch zwei schöne alte DDR-Begriffe für dich.
Ja.
Das eine ist harmlos. Aber unser lieber Freund Stefan Danziger, das muss ich vielleicht mal sagen, Stefan Danziger gehört zu den armen...
Der wunderbare, vollkommen bekloppte Stefan Danziger.
Ja, großartiger Kollege, der mit zu Recht allen Kleinkunstpreisen in kürzester Zeit beschenkt worden ist, zu Recht.
Wenn ich sage bekloppt, meine ich das nur positiv.
Na, ich doch auch. Und der liebe Stefan gehört nämlich zu den armen, wirklich zu den Verlierern der Corona-Pandemie, denn er hat ein kleines, 18 Monate altes Kind.
Okay.
Und seine Frau, die arbeitet beim Synchron und die arbeitet den ganzen Tag. Das heißt, seit über 3 Monaten hat er die kleine süße Schnullerbacke da am Hals. Und das ist natürlich anstrengend und so. Und du wirst es ja auch mitgekriegt haben, viele, viele Kinder, beziehungsweise viele, viele Eltern, die können einfach ihr Kind nicht in die Kita geben oder in den Kindergarten oder in die Schule. So, sie haben die Kinder zu Hause. Und das sind wirklich die richtig in den Arsch gekniffen sind in dieser Zeit. Und ich höre ja durch die Nachrichten und so, dass jetzt langsam das mit der Kita so sich ein bisschen lockert und so. Aber das muss wirklich heftig sein. Bei Nils Heinrich ja auch. Der hat ja auch 2 kleine Kinder. Mhm. Also die haben richtig zu tun. Pass auf, ich sag, warum komme ich auf Stefan Stefan Danziger? Der ist ja nun Stadtführer. Und das Wort Stadt, genau, das macht er auch, ne? So ein, und spricht ja 5 oder 6 Sprachen, der bekloppte Hund, der ist ja so genial, unverschämt. So. Stefan, ne, Stadtführer. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich mochte die DDR-Regierung das Wort Führer nicht. Und deswegen hieß der Beruf des Stadtführers in der DDR Stadtbilderklärer.
Ach, ja.
Aber ich habe noch einen, um alles zu toppen. Und das toppt wirklich alles, weil ich gedacht habe, das glaube ich jetzt nicht. Und gut, ich kann auch zur Beruhigung sagen, das gab es auch gar nicht so viel. Und zwar, wie hieß es genau? Ich sage erst, wie das Ostwort hieß. Und vielleicht kannst du es herausfinden. Das Ostwort hieß Wurfrontal... Nee, ich muss... Was? Das ist ein ganz langes Wort. Wurfrotationsflachkegel.
Das müsste die Frisbee-Scheibe sein.
Ja, genau, du hast recht.
Ja!
Wurfrotationsflachkegel.
Geil. Irgendwie war das auch geil, weil man muss sich doch da total drüber lustig, weil ihr kanntet doch die Originalbegriffe alle.
Ja, sicher.
Das war kein Geheimnis.
Ja, natürlich. Wir haben uns natürlich kaputt gelacht, das ist klar. Hat natürlich auch keiner so genannt.
Nee, ja, ich meine, ey, wirf mal die Wurfflachkepizwix-Scheiß.
Wurfrotationsflachkegel.
Los, wirf den Rotationsflachwurfkegel. Das ist ja unglaublich.
Ja, und nicht zu vergessen, natürlich das berühmteste DDR-Wort ist natürlich der Bräuler, ist ja klar.
Der Bräuler. Ja, da haben wir zum Beispiel auch, das war zum Beispiel auch, ich meine, das ist wahrscheinlich was, was uns natürlich verbunden hat, den Osten und die Westen, den Osten und den Westen, die Wurstkultur, also Bratwurst und Bockwurst, ne? Ist es auch Bockwurst bei euch? Brühwurst dieses bei euch, ne?
Nee, Bockwurst.
Hattet ihr Currywurst eigentlich?
Nee, Currywurst gab's nicht, nee. Also vielleicht gab's das auch, aber es war jetzt nicht so verbreitet. Es gab eben die Thüringer Bratwurst, ne, die gab's.
Ja, natürlich auch.
Und Bockwurst und
also ich war damals sehr enttäuscht, als ich in Berlin meine erste Currywurst bekam so eine Wurst im Darm, was ich schon dachte so, Und dann war da einfach Ketchup drüber und so ein bisschen Curry drüber gestreut.
Ja.
Und ich meine, diese Currywurst-Diskussion ist ja eine sehr müßige, ne, wo sie jetzt erfunden worden ist, ob in Hamburg oder in Berlin. Aber ich sag mal so, die beste Currywurst kriegst du natürlich im Ruhrgebiet. Das ist ja absolut klar.
Natürlich.
Da kriegst du auch die beste Currywurstsoße. das ist jetzt was, wo man jetzt sagt, so, wenn ich jetzt an Currywurst denke, dann denke ich an Herbert Grönemeyer und Currywurst. Aber das war definitiv eine Sache, die uns verbunden hat, die Wurstkultur und stimmt, natürlich die Hähnchenkultur, Broiler.
Ja, aber ich muss sagen, eigentlich vom Wesen der Currywurst würde ich wirklich sagen, dass er eigentlich aus dem Ruhrgebiet kommen müsste.
Das, ja, die Seele der Currywurst, ja, schlägt im Ruhrgebiet.
Oder? Würde ich auch, ja, sagen.
Also, das würde ich sagen. Und Broiler, hattet ihr auch so Wagen, wo dann so die Hähnchen so rotierten?
Um daran kann ich mich nicht erinnern. Ich sag lieber nichts, bevor ich wieder drüber gebraten kriege. Ich kann mich da nicht. Aber es gab eben diese Broiler-Bars, ne?
Und da Gold-Broiler. Muss man natürlich jetzt auch wieder aufpassen, wie gesagt, Massentierhaltung und have you not. Und da gibt's auch gute Alternativen und, ja, und Biofleisch und so weiter.
Also, das stimmt, aber das gab's ja, das stand nicht zur Diskussion.
Das stand bei euch damals nicht zur Diskussion, nee, ist es aber jetzt. Und lasst die Finger von irgendwelchen prozessierten Billigfleisch, wo nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen scheiße behandelt werden. Ich, ja, kann dann nur sagen, ich bin seit 15 Jahren Vegetarier und es gibt einen Grund dafür.
Ja, und das stimmt.
Alles das, was Hildmann gegen das Image der Veganer getan hat in den letzten Wochen, hat Herr Tönnies wieder gut gemacht. Das muss ich sagen. Ja. Also das wirklich, also da muss ich jedem, also auch alle Fleischesser, die ich kenne, sagen, boah, was für ein Dreck da passiert ist. Das, ja, muss man, das wirklich stimmt, sagen. Also wir haben über Essen gesprochen heute.
Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass es so lustig wird.
Nein, es ist nicht nur lustig, es ist auch informativ. Ja. Und ich glaube, wenn du rangehst und sagst so, was könnte ich denn jetzt Lustiges erzählen, dann wird es sehr gewollt. Und, mhm, was wir halt machen, ist, wir erzählen uns einfach was,
ja,
und dabei kommt irgendwas rum, weil es einfach interessant ist.
Ja, und wenn man dann doch mal ein bisschen in seinen Erinnerungen oder ein bisschen mal über das Thema ein bisschen nachdenkt,
ja,
dann fallen dann wieder so Anekdoten ein, so, ah ja und so, ne?
Und herausgekommen ist einer der längsten Podcasts, die wir bisher hatten, mein lieber Thomas.
Stimmt. Mit fast
50 Minuten jetzt.
Ja, 46 Minuten haben wir auf der Uhr.
Nicht, genau, schlecht, können wir machen. Ich bin gespannt, über was wir beim nächsten Mal reden werden. Wir werden uns eine Woche lang überlegen.
Ach du, es passiert ja immer irgendwas.
Ja, irgendwas ist immer. Und es ist schön, mit dir diesen Podcast zu haben. Und schönen Gruß an euch nochmal da draußen, die ihr das hört. Und teilt uns natürlich. Hinterlasst uns eine Bewertung.
Ja.
Und teilt das auf Twitter und Facebook und alles Mögliche. Hier blühende Landschaften. Der lustige Ost-West-Dialog von Thomas Nicolai und Hennis Bender.
Ihr Lieben da draußen.
Ich habe noch ein Wort für dich am Ende. Und mit diesem Wort möchte ich diesen Podcast beenden. Wasabi!
Wasabi! Natürlich! Wasabi!
Wasabi!
Oh, es klingt aber auch ein bisschen sächsisch, oder?
Oh, Wasabi!
Pass mal auf! Du bist kein Arschloch! Du bist für mich ein Wasabi! Das bist du!
Wasabi bist du!
Oder so Heinz Sielmann, so. Der kleine possierliche Wasabi lebt mehr in Sumpfgebieten.
Ja, das ist, da sieht man, wie schon bei mir so, ja. Der kleine Wasabi.
Der kleine Wasabi möchte aus dem Bällebad abgeholt werden.
Wasabi Schmitz,
mein Name. Wasabi Schmitz. Ob es das wohl gibt, ob es wohl Eltern gibt, die mit ihrem Kind irgendwie sagen, Wasabi, komm jetzt hoch, wir wollen
Wasabi,
essen.
Wasabi, der kleine Broiler Koslowski soll bitte vom Wasabi Schmitz weggehen. So nicht, warum nicht?
Ach, herrlich.
Das war lecker.
Ich, da ist ja zum Schluss doch nochmal lustig geworden hier.
Richtig Appetit gekriegt.
Ja, ich
tschüss,
auch.
Lieber.
Mein Bester. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.